Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Hallo, herzlich willkommen. Die Digitalisierung der Welt mit all ihren Folgen, das ist grob gesagt unser Feld hier bei Breitband. Über all die verschiedenen Facetten dieser Digitalisierung sprechen wir jede Woche im Podcast und im Radio. Ich bin Martin Böttcher, bei mir sind aus dem Breitband-Team Bene Wenk und Friedemann Brenneis. Grüße euch beide.
Hallo.
Hallo, auch von mir.
Zuerst einmal unsere Themen im Überblick. Bene, du bist gerade auf der Gamescom. Man hört es auch schon ein bisschen. Wie heißt es immer so schön? Das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. So bewerben es ja die Organisatoren. Und du wirst uns gleich erzählen, wie mit Hilfe von Spielen die Demokratie gerettet werden soll. Oder ist das zu überschwänglich formuliert?
Also ich würde sagen, es ist zumindest ein Baustein darin, wie wir Demokratie retten können.
Darüber sprechen wir gleich. Friedemann, dein Thema führt uns nach Afrika. Großer Kontinent, viele Länder und Staaten finden sich da. Es gibt dort keine für alle gemeinsame Währung und auch kein einheitliches Bankensystem. Aber viele Ideen. Eine dieser Ideen hat mit Bitcoin zu tun. Spekulieren die Menschen in Afrika viel mit diesem Digitalgeld?
Mit Sicherheit gibt es auch Leute, die damit spekulieren, aber ich habe Leute getroffen in Ostafrika, die sehen vor allen Dingen den Open-Source-Charakter an dieser neuen Technologie.
Bitcoin und Open Source, das ist mir neu, aber interessant, auch darüber wird zu reden sein. Und dann noch ein drittes Thema heute bei uns. Wir sprechen später mit Philipp Knopp von der TU Chemnitz über eins seiner Schwerpunktthemen, KI-gesteuerte Videoüberwachung, die gerade an verschiedenen Stellen in Deutschland installiert wird und die uns alle betreffen wird. In Köln läuft noch bis morgen, also dem 30. August, die Gamescom. Das ist, ich sag's nochmal, die größte Spielemesse der Welt. Hunderttausende Menschen kommen jedes Jahr in die Hallen der Kölnmesse, um sich die neuesten Games anzuschauen. Das Ganze ist keine reine Konsumveranstaltung, es ist auch ein großes Community-Treffen und ein Ort, um über Videospiele zu diskutieren. Etwa auf dem Gamescom Congress, der am Donnerstag stattgefunden hat. Ein zentrales Thema dort, wie Videospiele der Demokratie helfen können. Hochrangiger Gast vor Ort, das Staatsoberhaupt unserer Demokratie, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hat eine Eröffnungsrede gehalten. Und Bene Wenk ist bei all dem für uns dabei. Bene, kurzer Eindruck, wie erlebst du die Gamescom 2026?
Es ist stressig, aber es ist auch echt toll. Für uns JournalistInnen läuft das in der Regel so, dass wir im Vornherein ganz viele Termine ausmachen bei Publishern und uns dann im Halbstundentakt Präsentationen reinziehen oder kommende Games selbst anzocken können. Das ist sehr privilegiert hier im Vergleich zu der großen Mehrheit der BesucherInnen, die teilweise stundenlang anstehen, um ein paar Minuten in ein kommendes Game reinzuspielen. Ist aber halt auch sehr viel Input. Wenn du mich jetzt nach meinen Highlights fragen müsstest, würde ich erstmal in meinen Kalender schauen, um zu sehen, was habe ich denn überhaupt angeschaut?
Ja, aber dann schau doch mal kurz in den Kalender. Was ist dein bisheriges Highlight auf der Gamescom?
Mein erster Termin war das Remake für Fable. Das habe ich nicht angespielt, sondern habe es mir in der Präsentation angucken können. Und das sieht sehr schön aus. Das ist ein Fantasy-Rollenspiel mit einer sehr großen Stadt, wo man Bösewichte umkloppen kann, aber eben auch Geschäfte kaufen kann irgendwann. Also das sah sehr cool aus und es war tatsächlich auch ziemlich witzig geschrieben.
Ich verstehe. Die Gamescom und der dazugehörige Congress, die geben sich auch immer gewisse Oberthemen. Das Leitthema in diesem Jahr, Games machen Lust auf Zukunft. Und im Zuge dessen ging es auch darum, wie Spiele Teil des demokratischen Prozesses sein können. Geht das tatsächlich oder ist das vielleicht nur eine gut klingende Behauptung?
Also der zentrale Punkt da ist, dass Spiele sowas wie Demokratie oder das Fehlen von Demokratie erlebbar machen und das auch sehr konkret runterbrechen können auf Einzelaspekte. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Spieleentwickler Christian Gonzalez von Information Superhighway Games gesprochen. Das Spiel seiner Firma ist Teil der Games for Democracy Sparte, die Bundeszentrale für politische Bildung hier zusammengestellt hat und sieht erstmal wie ein sehr normaler sogenannter City-Builder aus. Also viele kennen das noch als Vergleich. SimCity, man baut Häuser, Straßen, Krankenhäuser, Parks und baut so nach und nach eine immer weiter wachsende Stadt. In Microlandia, so heißt das Game hier, musst du als Bürgermeisterin aber wiedergewählt werden.
If people don't feel that you are doing a good job, They're just gonna kick you out and the game is over. Now the city is not yours. The city is of the people. You need to do what people want from you, what people need from you. Otherwise, you lose.
Genau, er sagt, dafür musst du dich um die Bedürfnisse deiner BewohnerInnen kümmern. Haben sie einen Arbeitsplatz, Gesundheitsversorgung, genug Sicherheit und so weiter? Und würden sie dich aufgrund dessen wieder wählen? Wenn nicht, dann ist das Spiel vorbei. Und González sagt auch, die meisten scheitern tatsächlich an ihrer ersten Stadt.
Also ich kenne das Spiel jetzt nicht, aber es klingt, finde ich, auch ein bisschen trocken. Macht's trotzdem Spaß?
Ich glaube, das Scheitern eher nicht so, aber das Game an sich schon. Ich habe es auch selber angespielt und tatsächlich nennst du da einen ganz wichtigen Punkt, worum es bei der Spieleentwicklung geht. Die zentrale Frage bei einem Game ist, macht das Spaß? Und wenn man mit einem Game Inhalte vermitteln will, dann darf man trotzdem nicht aus den Augen verlieren, dass das Spiel unterhaltsam ist. González war da ziemlich überrascht.
People are very curious by nature. People from all walks of life, we've seen that they are interested in learning how cities work, in having a game that's deep, that respects their intellect and curiosity.
González sagt, die Spielenden sind sehr neugierig und mögen Spiele, die ihren Intellekt herausfordern. Er hat sich in der Entwicklung sehr stark bei der Forschung informiert, um die Mechaniken in seinem Spiel auch wirklichkeitsnah abzubilden. Also zum Beispiel, wie viel Grünfläche brauchen Menschen in einer Stadt? Das heißt, das Game steht auf einem wissenschaftlichen Fundament, um Dinge dann auch wirklich erlebbar zu machen. Und es gibt ja auch diese ganze Sparte der Serious Games oder Games for Impact, also Spiele, die dafür da sind, wichtige Themen zu vermitteln. Aber auch die sind halt nur effektiv, wenn sie auch Spaß machen, sonst spielt sie ja niemand.
Bene, ich mach mal gerade die Runde hier so ein bisschen auf und frag Friedemann, der mit mir hier im Studio sitzt. Wie siehst du das, Friedemann? Würde dich sowas interessieren? Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch? Also würdest du das spielen mit so einem Demokratiegedanken im Hintergrund?
Vielleicht muss es mir ja gar nicht als Demokratiespiel verkauft werden, aber ich finde immer Spiele interessant, wo man so ein bisschen Einblicke in andere Welten bekommt. Ich meine, es gibt ja die abgefahrensten Spiele, wo Leute großes Interesse haben, also sowas Landwirtschaftssimulator, wo man mit einem Trecker rumfährt. Also ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass wenn das gut gemacht ist und eben Spaß macht und man was lernt dabei und eine Herausforderung hat, ich würde es ausprobieren.
Ich kenne, wie du gesagt, das Spiel jetzt nicht, aber ich weiß, dass ich relativ empfindlich reagiere, wenn mir so erzieherisch gekommen wird. Bene, wie ist es denn wie ist die Befindlichkeit insgesamt so in dieser Games-Community, wenn ich die mal so nennen darf? Wie kommen da solche Spiele mit politischem Inhalt, vielleicht sogar politischer Agenda an? Ist es da so, wie wir es auch aus anderen Bereichen kennen, dass dann schnell vielleicht die Forderung kommt, Politik hat hier nichts zu suchen, nehmt die da raus?
Also es gibt eine Gruppe an Menschen, die sich lautstark an dem Kulturkampf auch im Gaming-Bereich beteiligen, insbesondere wenn es gegen Vielfalt, Menschenrechte oder Gleichberechtigung geht. Was aber vor kurzem beispielsweise eine repräsentative Studie der Bertelsmann Stiftung festgestellt hat, ist, vor allem GamerInnen, die viel spielen, in dieser Studie wurden die EnthusiastInnen genannt, sind politischer als der Rest. Mehr von ihnen haben sich an einer Demo oder einer Petition beteiligt. Das heißt, politische Inhalte fallen da durchaus auf fruchtbaren Boden. Und sehr oft spielt man ja auch die Perspektive der Kämpferinnen für Freiheit oder auf der Seite der Demokratie. Oder wie es der Streamer Peter Smith, Spitzname Pete Smith, ausgedrückt hat auf einem Panel des Gamescom Congress.
Ich finde, Videospiele sind da auch so cool. Du hast schon gesagt, es gibt viele Spiele, wo man gegen Nazis kämpft. Und ich kämpfe halt gerne gegen Nazis. Und ich glaube, viele Gamer kämpfen gerne gegen Nazis.
Bene, das ist ja jetzt die Seite der Vermittlung. Und Medien vermitteln eben Inhalte. Wir lernen ja auch aus Büchern, aus Filmen oder Podcasts etwas über die Welt. Aber wenn GamerInnen so politisch sind, können Sie sich darüber dann auch demokratisch organisieren?
Organisieren auf jeden Fall. Demokratisch ist dann aber auch immer die Frage dahinter. Ein ganz klassisches Beispiel sind Gilden in Online-Spielen. Da organisiert sich digital eine Gruppe von Menschen, um gemeinsam zu spielen und Ziele zu erreichen. Einige davon sind demokratisch organisiert mit einem gewählten Vorstand. Es gibt aber auch Initiativen, die sich aus der Gaming-Community gründen, wie etwa Fair Play Democracy, gegründet mit einem offenen Brief vor ein paar Monaten, unter anderem initiiert von der Professorin Lena Falkenhagen von der Hochschule der Bildenden Künste Essen.
Wir haben Fair Play Democracy gegründet, weil wir eine Initiative aus der Games-Branche mit Games gründen wollten, die sich für den Demokratieerhalt einsetzt, die ein starkes Zeichen setzt und die dann ins Machen kommt, also tatsächlich aktiv wird, um zu überlegen, wie können wir was für die Demokratie tun, sei es jetzt im persönlichen ehrenamtlichen Engagement vor Ort in meiner Stadt oder aber auch mit Computerspielen, um die Leute ins Machen zu bringen. Und tatsächlich stehen wir jetzt vor dem ganz klassischen Demokratieproblem, nämlich wer hat eigentlich Zeit, die Demokratie zu retten?
Ja, und diese Initiative organisiert sich hauptsächlich digital. Ein Teil hat sich aber auch auf der Gamescom hier getroffen. Die saßen da an einem Stand, in einem Sitzkreis und haben darüber diskutiert, was ihre nächsten Schritte sein könnten.
Diese Gruppe soll ja auch an einem Anti-AfD-Game arbeiten. Weiß man da schon mehr? Was genau wäre das für ein Spiel? Wie sehe das aus?
Also das ist gerade der Arbeitstitel und es kann auch gut sein, dass es jetzt nicht so ein Anti-AfD-Game wird, sondern eher ein Spiel, das mehr über Demokratie und das Fehlen von Demokratie aufklären soll. Falkenhagen über die Grundidee.
Und zwar war meine Idee, das Wahlprogramm der AfD zu nehmen und in ein Spiel zu transportieren und dann am Anfang dieses Spiels, dass du dir eine Figur generieren kannst mit einem Hintergrund, armreich, blond, braun, schwarz, weiß und dann tatsächlich mal durchzuspielen, was das Wahlprogramm der AfD für Menschen bedeutet. Das ist ja eigentlich nichts anderes als die AfD und das, was sie verspricht, ernst zu nehmen.
Genau, und da geht es aber nicht um Parteipolitik tatsächlich, sondern eher darum, wie gesagt, das Fehlen von Demokratie oder das Fehlen demokratischer Strukturen erlebbar zu machen. Und das ist wirklich gerade nur die Idee, wie das Spiel dann am Ende aussehen wird oder ob das überhaupt Realität wird, steht echt in den Sternen. Spieleentwicklung ist aufwendig, komplex und ein langer, langer Weg.
Ich finde trotzdem, dass das schon sehr interessante Überlegungen sind. Frage ich auch nochmal, Friedemann oder auch dich, Bene, haltet ihr das für eine gute Idee, ein Spiel mit, ich will es jetzt trotzdem mal parteipolitischem Anspruch nennen, so ein Spiel in die Gänge zu bringen? Klingt das nicht auch eher nach Spaltung und Aufregung und dadurch vielleicht am Ende sogar wieder mehr Futter für die AfD-Erregungsmaschinerie?
Aus meiner Sicht könnte das durchaus passieren. Ich habe das Gefühl, dass, so wie ich es jetzt verstanden habe, vielleicht das nicht die Zielgruppen erreicht, die es eigentlich erreichen sollte, sondern die, die es vielleicht eh schon wissen. Also da kann ich mir vorstellen, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl oder Taktik ist da vielleicht die bessere Wahl.
Sagt Friedemann hier im Studio. Was sagt Bene Wenk auf der Gamescom?
Also das ist, wie gesagt, das sind alles sehr frühe Überlegungen und wie man das dann am Ende kommuniziert und präsentiert, was da am Ende als Spiel vielleicht auch rauskommt, das ist alles echt in den Sternen. Im Moment ist das nur so ein Schlagwort, um diese Idee quasi zu unterfüttern. Ich glaube auch, dass es besser ist, das quasi nicht irgendwie an einer Partei aufzuhängen, sondern wie gesagt, so diesen Anspruch zu haben, eine Welt darzustellen, in der es eben keine Demokratie gibt, weil wir dann anfangen, unsere Normalität zu hinterfragen und uns vielleicht auch ein bisschen mehr dafür engagieren, ja, mehr für die Demokratie zu tun, damit die erhalten bleibt.
Friedemann nochmal?
Ja, ich fände die Idee auch ganz attraktiv, mal so einen Evil-Bürgermeister zu spielen und tatsächlich zu versuchen, so diese demokratischen Institutionen auszuhebeln und so richtig wild zu laufen, was ich natürlich im echten Leben nicht kann. Aber in so einem Game fände ich das vielleicht auch ganz attraktiv.
Weil wir gerade beim Thema Evil sind, ja. Gerade bei Tech-Firmen, bei den ganz großen Tech-Firmen ja sowieso, sehen wir eher eine Bewegung weg von demokratischen Prinzipien, weg von Vielfalt. Wie sieht das denn die Gaming-Industrie, Bene? Hast du dazu was erfahren können?
Also das lässt sich so pauschal nicht beantworten, wie so insgesamt die Industrie dazu steht, weil die ist sehr vielfältig. Meine Einschätzung ist, dass es da verschiedene Bewegungen gibt, bei der Opening Night Live etwa, also diese große zweistündige Trailer-Show zur Eröffnung der Gamescom. Ich hatte da den Eindruck, dass da einiges an Bestrebungen Richtung Vielfalt und Gleichberechtigung, was ja auch demokratische Werte sind, wieder etwas zurückgedreht wurde. Die Outfits der weiblichen Charaktere werden wieder knapper und die Proportionen sexualisierter. Es gibt wieder mehr männliche, und damit meine ich wirklich männliche Protagonisten. Aber auch diese große Eröffnungsshow zeigt ja auch nur einen Ausschnitt der Spieleindustrie. Gleichzeitig gibt es sehr viele Games, die marginalisierte Gruppen sichtbar machen oder wichtige gesellschaftliche Themen aufgreifen. Und wenn es um die politische Positionierung geht, dann ist zumindest der Verband der deutschen Gamesbranche, der GAME, mit seinem Chef Felix Falk sehr deutlich.
Diejenigen, die diese demokratischen Prinzipien und eine offene Gesellschaft bekämpfen, so wie die AfD es tut, die sind nicht unser Partner und die sind auch auf einer Gamescom nicht willkommen.
Und dafür gab es auf diesem Congress dann auch einen sehr langanhaltenden Applaus, selbst wenn das hier auf der Gamescom sicherlich nicht alle so sehen.
Bene Wenk von der Gamescom zu den Demokratieförderungsbemühungen der Spielebranche. Vielen Dank schon mal.
Gerne.
Unser nächstes Breitbandthema. In Berlin, da beginnt gerade eine neue Phase der Überwachung durch Kameras am Cottbusser Tor. Da werden seit Sonntag nach und nach rund 30 Überwachungskameras installiert. Was das Ganze besonders macht, die Kameras werden mit einem KI-System gekoppelt. Die künstliche Intelligenz soll Alarm schlagen, wenn sie bestimmte, eventuell auch strafrechtlich relevante Situationen identifiziert. Und weitere Orte in Berlin sollen dann auch für diese Art von Überwachung folgen. Diese automatisierte Verhaltensüberwachung gibt es in anderen Städten wie Hamburg und Mannheim schon länger. In Bremen kommt sie in vielen Trams zum Einsatz. Und in Sachsen wurde vor kurzem das Polizeigesetz so angepasst, dass demnächst auch dort mit Hilfe von KI automatisiert überwacht und bewertet werden kann. Aber schauen wir uns nochmal genauer an, was da am Cottbusser Tor in Berlin passiert. Und zwar mit Philipp Knopp von der TU Chemnitz. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Polizei und die Überwachung. Hallo Philipp Knopp.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview.
Der Cotti, das Cottbusser Tor, das wird von der Berliner Polizei als sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort angesehen. Was genau mit den Aufnahmen passiert, die die Kameras da einfangen werden, das lässt sich aktuell nicht konkret beantworten. Die Unternehmen, die die Software für Berlin anbieten, die machen nicht öffentlich, wie diese genau analysiert. Aber wie funktioniert so eine Bewegungsmusteranalyse grundsätzlich? Denn darauf fußt das Ganze ja, oder?
Die Bewegungsmusteranalyse, das ist ein algorithmisches Verfahren, für das es unterschiedliche Ansätze gibt, die dann auch manchmal kombiniert werden. Also in Hamburg werden sie zum Beispiel kombiniert. Das ist einerseits, dass man zum Beispiel Abweichungen von angenommenen Normalzuständen detektiert, sozusagen auffälliges Verhalten. Oder, und das wird auch in Hamburg derzeit gemacht, man detektiert die statistische Übereinstimmung mit bestimmten Bewegungskategorien, die man den Algorithmen vorher gewissermaßen beigebracht hat. Und am Anfang dessen steht dann immer die sogenannte Posenschätzung, also das Umwandeln von menschlichen Körpern oder Objekten in Daten. Und diese Umwandlung ist eben dazu gedacht, dass dann neuronale Netze bzw. Algorithmen diese Bewegung auswerten können.
Wenn ich das richtig verstehe, damit diese automatisierte Verhaltensüberwachung überhaupt funktionieren kann, muss doch jede Person analysiert werden, die da im Kamerablickfeld ist. Also wie wir gehen, wie wir uns bewegen, vielleicht sogar mit wem wir reden, all das wird von einem KI-System dann auch bewertet. Das klingt doch nach einem massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, oder?
Ja, also was wir auf jeden Fall im Unterschied zu dem menschlichen Beobachter, der immer selektiv auf diese Monitore schaut, beobachten können, ist, dass diese Algorithmen, weil sie eben deutlich mehr Daten verarbeiten können, in der Lage sind, alle im Bereich erfassten Körperbewegungen auch zu analysieren.
Und dieses auffällige Verhalten, Sie haben gesagt, das wird da erkannt. Also zum Beispiel nehme ich an, wenn eine Person fällt oder zwei Personen irgendwie sich miteinander ja, ringen oder sowas, das wird dann erkannt. Aber wie wird das dann in Daten umgewandelt, beziehungsweise was passiert dann als nächstes, sobald das System etwas erkannt hat?
Üblicherweise ist es so, dass dann die Beamtin, also wenn es bei der Polizei passiert, die Beamtin in den Videokontrollräumen auf die Situation hingewiesen werden. Da blinkt zum Beispiel ein Bildschirm auf, wo dann mit einer sogenannten Bounding Box die relevante Situation ausgewiesen wird. Was man auf jeden Fall beachten muss, ist, dass wenn diese Bewegungskategorien analysiert werden, dann immer nur eine bestimmte Auswahl von Bewegungen auch erkannt werden können, nämlich die, die vorher den Algorithmen antrainiert worden sind. Also die werden vor dem KI-Training definiert. In Hamburg wissen wir das relativ genau, welche Kategorien das sind. Da gehört zum Beispiel Schlagen oder Treten dazu oder eben auch Liegen und Fallen. Und die Theorie dahinter ist im Prinzip, dass diese Bewegungen auf kriminelle Handlungen oder auf Gefahrensituationen hindeuten. Allerdings muss man da natürlich auch sagen, dass Kriminalität eben nicht auf einzelne Bewegungsabläufe reduzierbar ist. Wenn man jetzt mal das Beispiel Treten nimmt, also im öffentlichen Raum treten Kinder gegen Fußbälle oder jemand lässt auf einer Bank oder sowas vielleicht Beine baumeln. Das kann von den Algorithmen statistisch als Treten erkannt werden, also als ein Verdachtsmoment. Und das Gleiche gilt auch für zum Beispiel Liegen. Wenn jemand auf den Boden fällt, dann ist das sicherlich ein Hinweis auf eine Gefahrensituation. Manchmal legen sich Menschen, zum Beispiel Wohnungslose, eben auch nur auf den Boden, um sich auszuruhen, weil es vielleicht keine anderen Möglichkeiten gibt. Und im Zweifelsfall, das ist ein Problem, kann diese Mehrdeutigkeit eben dann auch dazu führen, dass die Aufmerksamkeit der Polizei eben auf eigentlich ganz gewöhnliche, übliche Praktiken im öffentlichen Raum gelenkt wird. Und wenn das dann eben auch auf Dauer passiert und bestimmte Gruppen eben immer wieder sozusagen detektiert werden, also wie jetzt zum Beispiel Wohnungslose oder Kinder, und überproportional oft detektiert werden, dann können hier eben auch ganz neue Diskriminierungsmuster entstehen, auch abseits der klassischen, sage ich jetzt mal, Marker wie Hautfarbe oder Geschlecht.
Sie arbeiten ja an einem Forschungsprojekt, das nennt sich Lokale Öffentlichkeiten und soziale Konflikte um KI-gestützte Sicherheitstechnologien, kurz LOKI. Sie schauen sich also an, wie sich diese Art von Überwachung entwickelt, was sie bringt, wie sich Öffentlichkeiten vielleicht dadurch verändern. Kann man denn bei den bisherigen Projekten in Mannheim und Hamburg, die schon seit einigen Jahren laufen, von einem Erfolg sprechen? Also bringt es also etwas in Sachen Kriminalitätsbekämpfung und Prävention? Wie sehen da die Zahlen aus?
Also wichtige Ziele, die die Polizeien damit verbinden, ist die Kosteneffizienz. Also konventionelle Videoüberwachung ist eben damit verbunden, dass da permanent Menschen, Polizistinnen auf den Bildschirm schauen müssen. Hier eine Grenze eingezogen, weil diese Menschen natürlich die Polizei auch Geld kosten, personelle Mittel kosten. Die Polizeien sprechen im aktuellen, eher experimentellen Stadium dieser Technologien allerdings auch schon bereits von Erfolgen, obwohl da immer noch normal Menschen sozusagen die Videobildschirme beobachten, weil die KI eben durchaus schon in der Lage ist, bestimmte Straftaten zu detektieren.
Welche sind das denn? Also in welchen Fällen kann sie denn sozusagen erkennen oder relativ genau erkennen?
Also ein Fall, der von der Hamburger Polizei sehr stark in den Vordergrund gerückt wird, ist eine gewaltsame Interaktion, die letztlich auch eine Straftat beinhaltete, beziehungsweise auch zu strafrechtlicher Verfolgung führte. Es sind aber auch oftmals Situationen, in denen dann Hilfeleistungen von der Polizei passiert sind oder sich dann tatsächlich vor Ort auch manchmal die Polizeirelevanz doch nicht so dargestellt hat, wie das aus dem Videokontrollraum passiert ist. Bei einem Testergebnis, das die Polizei Hamburg tatsächlich veröffentlicht hat, wurden 11 polizeirelevante Situationen von angenommen 12 insgesamt detektiert in einem Zeitraum von 3 Monaten. Dabei handelt es sich dann eben vor allem um Hilfeleistungen oder Situationen, die aus dem Videokontrollraum als polizeirelevant eingeschätzt worden sind und eine Straftat. Was von Seiten der Zivilgesellschaft kritisiert wird, ist, dass die Technik allerdings in diesem Zeitraum auch sehr viele Fehler gemacht hat. Das heißt eben, Menschen in polizeilichen Verdacht geraten sind, weil dort Detektionen erfolgt sind. Und diese Menschen haben sich aber eigentlich gar nichts zu Schulden kommen lassen oder brauchten auch keine polizeiliche Hilfe. Bei diesem Test in Hamburg mit einer noch nicht an die räumlichen Gegebenheiten angepassten Software war dann eben nur jeder 100. Hinweis auf eine Situation tatsächlich polizeirelevant. Also die Zivilgesellschaft kritisiert da eben eine 99-prozentige Fehlerquote. Und das ist eben aus einer Datenschutzperspektive dann durchaus relevant. Ja, und insgesamt haben wir das Problem, dass genaue Zahlen zur Art und auch zur Anzahl von Fehlern eigentlich so gut wie nie veröffentlicht werden, weswegen sich eigentlich die technische Qualität, aber auch die Diskriminierungsrisiken der KI-Überwachung eigentlich sehr, sehr schwer prüfen lassen.
Vielleicht ganz kurz zum Schluss nochmal gefragt, glauben Sie trotzdem, dass diese KI-basierte Überwachung, dass uns die weiter begleiten wird und ja immer weiter zunehmen wird? Wie ist da so Ihre Einschätzung für die Zukunft?
Ja, tatsächlich, die Überlegungen und Gesetzesänderungen, die es in den letzten Monaten gab, die weisen meines Erachtens wirklich in diese Richtung, weil es ja eben auch immer mehr Bundesländer gibt, die entsprechende Gesetzgebungen einführen, die auch einführen, dass die Polizeien Daten an Entwicklerinnen weitergeben dürfen, um eben KI zu trainieren. Und hier verbirgt sich, glaube ich, nochmal eine ganz neue Auswertungsdynamik, weil natürlich das KI-Training einen ganz hohen Datenbedarf tatsächlich auch hat. Allerdings muss man eben auch sehen, dass wir bei diesen Technologien eigentlich noch in einem relativ frühen Stadium sind. Also zum Teil korrigieren eben Polizeien auch ihre Erwartungen bereits nach unten, verspricht sich da eben nicht mehr so Revolutionen wie am Anfang, sage ich mal, sondern jetzt geht in den Äußerungen eben oftmals um Assistenz, um Unterstützung der Videobeobachterin. Das Problem daran ist, dass sich das ein bisschen beißt mit Hoffnungen, die man mit diesen KI-Technologien auch verbindet, nämlich Videoüberwachung datenschutzsensibler, konformer zu machen, die Effizienz zu steigern, weil dann hat man im Prinzip eine intensivere Überwachung im Doppel. Also einerseits überwacht die Technik, analysiert die Technik und andererseits überwacht noch ein Mensch zusätzlich.
Philipp Knopp von der TU Chemnitz über automatisierte Verhaltensüberwachung. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Unser letztes Thema hier bei Breitband verknüpft eine Reihe von Aspekten miteinander. Afrika, Bitcoin und die Selbstbestimmung von Frauen. Kurz die Grundsituation erklärt. In Afrika gibt es 54 anerkannte Staaten und 40 verschiedene Währungen. Das macht es nicht gerade einfach für den Handel und auch nicht fürs Reisen. Dazu kommt dann noch, dass in den einzelnen Ländern nicht alle Menschen Zugang zum Banksystem haben. Vor allem Frauen haben mit den traditionellen patriarchalen Strukturen zu kämpfen. Und da kommt etwas ins Spiel, was viele von uns eher skeptisch sehen. Bitcoin. Friedemann Brenneis war vor Ort und hat sich angeschaut, wie die Menschen dort das Open-Source-Geldsystem Bitcoin nutzen, um einerseits diese traditionellen Strukturen zu überwinden und gleichzeitig die Zahlungshürden auf dem afrikanischen Kontinent zu überwinden. Friedemann, Ältere erinnern sich noch, wie das früher in Europa war, wenn man verreist ist oder Geld in andere Länder überweisen wollte. Es war schwierig. Damals gab es noch keine digitalen Systeme. Aber kann man sich so in etwa auch die Situation in den afrikanischen Staaten vorstellen? Also schwierig?
Schwierig trifft es tatsächlich ziemlich gut. Und wer schon mal in die Länder des globalen Südens gereist ist, der versteht dann auch ziemlich schnell, wie privilegiert wir hier in finanzieller Hinsicht eigentlich sind in der Eurozone. Wir haben eine ziemlich starke Währung, die in vielen Ländern akzeptiert wird. Wir haben sowas wie Sofortüberweisung. Wir haben ziemlich guten Zugang zu Aktien, ETFs und anderen Wegen, wie man sich so langfristig Vermögen aufbauen kann. Und das ist eben in großen Teilen Afrikas anders. Und ein Beispiel hat mir Innocentian Dembera aus Malawi erzählt. Und die habe ich bei einem Hackathon in Nairobi in Kenia getroffen. Und Malawi, Kenia sind beides Länder in Ostafrika, nur Tansania liegt dazwischen.
Half about 6 cards, all of them declined. It's not like I don't have money in the accounts. There's at least $150 in each bank account, right? So I was trying to withdraw.
Sie sagt, dass sie 6 Kreditkarten mit aus Malawi nach Kenia gebracht hat und jede von denen hat mindestens $150 drauf, aber mit keiner einzigen konnte sie tatsächlich Geld abheben und für sie bedeutet das, dass selbst so für was Einfaches wie ein 99 Cent Google-Abo muss sie bei der Bank anrufen und persönlich darum bitten, dass diese 99 Cent auch tatsächlich dann freigegeben werden.
Gutes Beispiel. Das Versprechen der Kreditkarte ist ja, dass man damit ohne Probleme überall auf der Welt zahlen kann. Und gut, wenn eine nicht akzeptiert wird, dann vielleicht die nächste. Aber dass gar keine akzeptiert wird, so eine Praxis, die führt das Prinzip Kreditkarte ja ad absurdum, oder? Gibt es noch andere Probleme?
Ja, tatsächlich zahlreiche. Also zum Beispiel Auslandsüberweisung. Da ist das Stichwort Remittance. Also das ist bei Geld, was meist von Familienmitgliedern aus dem Ausland zurück in die Heimat geschickt wird. Und das läuft über Zahlungsanbieter und hat halt manchmal Gebühren so um die 10% und kann sehr langwierig und aufwendig sein. Man muss manchmal zu der Filiale reisen, Dokumente mitbringen, die sind nicht immer verfügbar. Das ist ein Problem. Dann ist es schwer fürs Alter anzusparen, wenn man keinen Zugang zu sowas wie dem globalen Aktienmarkt hat. Und das ist eben auch ein großes Problem, weil in Afrika oft eine sehr hohe Inflation ist. Also das Beispiel Malawi, da gibt es den Malawi-Quatscher, der hat in den vergangenen 5 Jahren zwischen 10% und 30% Inflation erlebt. In Kenia sind es nur 5-6%, was ungefähr auch zu dem Median der afrikanischen Länder entspricht. Aber das klingt erstmal nicht viel, bedeutet aber tatsächlich innerhalb von 10 Jahren sinkt die Kaufkraft des Geldes so um die Hälfte. Und das sind eben natürlich alles Gründe, warum Mann, aber eben besonders auch Frau grundsätzlich sehr aufgeschlossen ist, wenn es alternative neue Zahlungs- und Geldsysteme gibt.
Lass uns doch über die spezifischen Probleme sprechen, die Frauen in einigen afrikanischen Ländern in Sachen Besitz und auch Handel haben und darüber, wie die zu den allgemeinen Hürden noch dazukommen. Welche Schwierigkeiten haben Frauen in Kenia zum Beispiel, wenn es um Geld geht?
Auch da gibt es eine große Einkommenslücke zwischen den Geschlechtern. Ja, Frauen werden 30% schlechter bezahlt, erstmal im Schnitt. Dann gibt es aber auch noch diese sozialen Barrieren. In einigen kulturellen Gruppen dürfen zum Beispiel unverheiratete Frauen kein eigenes Bankkonto führen oder Frauen dürfen generell nicht arbeiten. Und es gibt da eben diese starke, traditionell patriarchale Familienstruktur, die so für eine ganz krasse Abhängigkeit sorgt, wenn der Mann der einzige Ernährer der Familie ist. Also fällt er aus, weil er krank ist oder stirbt oder die Familie vielleicht verlässt, dann ist eben das Risiko groß, dass die ganze Familie sofort von Armut bedroht ist. Oder Frauen haben eben auch kaum eine Möglichkeit, den Partner zu verlassen, wenn der gewalttätig wird. Und noch ein ganz anderes Beispiel hat mir Lorraine Marcel erzählt, die eine Initiative gegründet hat, um die finanzielle Eigenständigkeit von Frauen in Kenia zu verbessern.
Traditionally, a woman is not allowed to inherit property.
Sie sagt, dass in ihrem Tribe, also in ihrem Stamm, Frauen traditionell keinen Grundbesitz erben können. Und das sei zwar eigentlich nach kenianischem Gesetz nicht mehr rechtens, aber die Tradition ist eben manchmal stärker, denn um das Recht durchzusetzen, müsste sie ja ihre eigene Familie verklagen. Und daher verzichteten viele Frauen dann doch lieber auf den Anspruch. Und das hat dann aber große finanzielle Folgen, denn wenn sie einen Kredit aufnehmen will, weil sie zum Beispiel ihr Business gründen will, dann hat sie den Nachteil, dass sie eben keine Sicherheiten einbringen kann und kriegt dann schlechtere Konditionen oder gar keinen Kredit. Und vor einigen Jahren ist Lorraine Marcel dann eben auf Bitcoin gestoßen, das digitale Geldsystem, und hat daraufhin die Initiative Bitcoin Dada gegründet.
Das ist ein interessanter Name, Bitcoin Dada. Was ist das genau? Was verbirgt sich dahinter?
Also ist erstmal ein kostenloses Angebot für die Frauen, um mit Hilfe dieses Digitalgeldes sich selbst zu empowern, wie sie sagt. Also ihre eigene finanzielle Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu stärken. Und das durchaus mit Erfolg. Innerhalb von 4 Jahren haben mehr als 2000 Frauen aus mittlerweile 13 afrikanischen Ländern das Programm durchlaufen. Und der Erfolg liegt auch daran, dass Bitcoin zwar schon eine zentrale Rolle bei diesem Projekt spielt, aber der Dada-Aspekt noch wichtiger ist. Denn Dada ist Swahili und bedeutet Schwester, und genau darum geht's Lorraine Marcel zuallererst.
Before anything else, we are sisters, because no one is coming to save us. We are sisters before Bitcoin, before money, before everything. We are sisters and we keep it that way.
Es gehe also um den Zusammenhalt als Schwestern, denn es komme sonst niemand, um sie zu retten. Das müssen sie selber machen. Und deswegen ist es eben wichtig, sich als Frauen zu organisieren, einen Ort zu haben und Menschen, eine Gemeinschaft, eine Art Safe Space, wo man reden kann, Probleme teilen, aber eben auch Erfolge feiern. Und man könnte sagen, diese Sisterhood, also das Empowerment, das ist das eigentliche Ziel dieser Initiative. Bitcoin kommt an zweiter Stelle und ist letztlich nur das Werkzeug, um das zu erreichen.
Und wie sieht es dieses Werkzeug dann hier aus? Was macht Bitcoin für die Frauen so interessant?
Es ist eben nicht einfach irgendein Geldprojekt oder ein Finanzprodukt, wo sie investieren sollen, sondern es ist ein FOSS-Projekt, ein Free and Open Source-Projekt im Bereich Geld. Und das bedeutet eben erstmal, du kannst es einfach nehmen und damit machen, was du willst, und musst niemanden um Erlaubnis fragen. Du brauchst keine Dokumente für die Bank, du brauchst keine Erlaubnis des Ehemanns. Du hast einen relativ niedrigschwelligen Zugang auf ein globales digitales Zahlungsnetzwerk, und du kannst eben auch selber Lösungen bauen für konkrete Probleme, die du selber erfährst. Und das heißt, es geht eben weniger um dieses Investment als um, wie sie es nennt, Ownership. Also die Frauen sollen nicht passive Konsumenten sein, sondern sie sollen sich selbst ermächtigen. Idealerweise vielleicht sogar Open-Source-Entwicklerin werden. Sie sollen das Wissen, was sie haben, als Qualifikation in ihre Community mitnehmen oder in ihren Job oder neue Jobs finden oder gleich Startups gründen.
Das hört sich nach relativ viel an, was da versprochen wird. Funktioniert das tatsächlich?
Durchaus. Es gibt eine Geschichte, das Startup nennt sich Tando. Das hat eine Bitcoin-Dada-Absolventin mitgegründet in Kenia. Und das ermöglicht es, dass man quasi im ganzen Land flächendeckend mit Bitcoin bezahlen kann. Also im Supermarkt, im Taxi, im Restaurant und eigentlich an jedem staubigen Straßenstand, der irgendwo mitten im Nirgendwo steht. Um das zu verstehen, muss man wissen, dass Kenia eigentlich schon seit 20 Jahren ein Musterbeispiel für mobiles Bezahlen ist, denn damals wurde M-Pesa eingeführt. Das ist ein Angebot des Mobilfunkanbieters Safaricom und das macht letztlich die Telefonnummer zu deinem Bankkonto und du kannst darüber alle deine Alltagsgeschäfte erledigen, also Rechnungen bezahlen, Einkäufe, Bargeld abheben, einzahlen, läuft quasi auf der Basis von SMS und dieses M-Pesa ist allgegenwärtig und hat das Land auch wirklich nachhaltig verändert. Und Tando wiederum ist nun ein Service, der sich obendrauf auf diese M-Pesa-Infrastruktur setzt und das bedeutet, man zahlt in Bitcoin und der Empfänger bekommt ganz normal kenianische Schilling ausgezahlt. Mhm.
Kannst du uns das noch ein bisschen genauer erklären? Was ist der Unterschied zwischen Tando und M-Pesa, beziehungsweise der Vorteil von Tando gegenüber M-Pesa? Ist mir noch nicht ganz klar.
Ja, eigentlich kann man sehr gut bezahlen mit M-Pesa in Kenia, aber Safaricom, der Anbieter, das ist ein Datensilo und M-Pesa funktioniert eben nur innerhalb dieses Anbieters. Man braucht eine Telefonnummer und einen Account und mit Tando und Bitcoin kann ich jetzt aber von überall aus der Welt Geld an jeden beliebigen M-Pesa-Account in Kenia schicken und das bedeutet, grenzüberschreitende Zahlungen werden sehr schnell, effizient und spottbillig und hier kommt eben dann auch noch die Power von Open Source ins Spiel, denn weil M-Pesa in Kenia so ein großer Erfolg ist, gibt es ähnliche Mobile-Money-Systeme mittlerweile halt auch schon in vielen weiteren afrikanischen Ländern. Und weil dort die Menschen sehen, dass das Konzept mit Tando so gut funktioniert, bauen sie eben dasselbe Prinzip in ihrem eigenen Land nach. Da gibt es Beispiele vom Südsudan über Ghana, Nigeria bis in den Senegal. Und das Interessante ist eben, weil sie alle das Bitcoin-Protokoll verwenden, sind diese Dienste interoperabel. Das heißt, die eigentlich abgeschlossenen Systeme der Mobilfunkanbieter lassen sich mit Hilfe von Bitcoin miteinander verknüpfen. Und das hat eben auf diesem Hackathon, auf dem ich war in Nairobi, ein Entwickler aus dem Senegal direkt demonstriert und hat innerhalb von 2 Tagen so eine Brücke gebaut und live auf der Bühne Geld aus seiner Heimat, dem westafrikanischen Senegal, also da CFA Franc, innerhalb von Sekunden an jemand im Publikum im ostafrikanischen Kenia geschickt, wo das eben dann als kenianische Schilling ankam.
Krass, ja. Bitcoin ist Open Source. Das bietet natürlich dann auch einige Vorteile. Großer Nachteil ist doch aber diese hohe Volatilität. Also die Schwankungen beim Bitcoin. In den vergangenen 12 Monaten ist der Bitcoin-Kurs krass gefallen, zeitweilig um rund 50%. Macht das Bitcoin als Geld im Alltag nicht doch unpraktisch? Oder wie gehen die Menschen in Kenia dann damit um?
Es ist eine tatsächlich berechtigte Frage. Man muss bedenken, Bitcoin gibt es schon sehr lange, seit 18 Jahren fast. Und es haben sich einige Strategien herausgebildet, wie man mit dieser Volatilität umgehen kann. Das eine ist eben, du bist sehr viel schneller als die Volatilität, wie im Falle dieses Mobile Moneys über Grenzen hinweg, das Geld verschickt wird. Da wird eben das lokale Geld in Bitcoin umgewandelt, blitzschnell verschickt und vor Ort sofort wieder umgetauscht in das lokale Geld. Und das ist eben möglich, weil sich Bitcoin technisch auch weiterentwickelt hat. Eine andere Strategie ist, du sitzt diese Volatilität lange aus und hoffst oder spekulierst darauf, dass der Bitcoin-Kurs sich eben langfristig so verhält wie bisher, dass er also tendenziell im Wert steigt. Dafür gibt es natürlich keine Garantie, aber wirklich viele, mit denen ich dort gesprochen habe, haben gesagt, sie sparen für ihre Kinder. Also das ist der Anlagehorizont, den sie haben. Und ansonsten muss man sagen, den Menschen vor Ort ist durchaus bewusst, dass Bitcoin keine perfekte Technologie ist, kein perfektes Geld, aber sie haben einen ganz anderen, pragmatischeren Umgang gefunden als zum Beispiel hierzulande. Also es wird sehr stark als Werkzeug gesehen, mit dem sich reale Probleme aus dem Alltag angehen lassen, statt dass man weiter auf Lösungen von Dritten wartet, die vielleicht womöglich nie kommen. Und man kann so sagen, selbst in manchen Fällen ist halt eine imperfekte Lösung immer noch besser, als gar keine Lösung zu haben.
Interessant. Bitcoin mal nicht nur als Spekulationsobjekt, sondern mit ganz praktischem Nutzen. Vielen Dank, Friedemann.
Gerne.
Damit sind wir am Ende von Breitband angelangt. Danke auch an Bene Wenck und an Jochen Dreyer, der heute die Redaktion übernommen hat, an der Technik Conny Preissel. Wer uns schreiben möchte, uns Kommentare schicken möchte, Themenvorschläge oder ähnliches, das geht am besten per E-Mail an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.